Jugendredaktion Radio Korax.
Hallo, ich bin Anselm
und hier ist Kaya.
Wir machen heute eine Sendung zu Fantastische Tierwesen.
Einer unserer schon vielen Sendungen.
So, wir haben ein Interview mit Dr. Heinz Ulrich Reier geführt von der Universität in Zürich.
Genannt Uli.
Ja. Und haben mit ihm über sein neues Buch gesprochen.
Die erste Frage war, wie kam es zu Ihrem Interesse für Fabelwesen und Mythologien?
Also ich fange mit den Fabelwesen an. Ich bin Biologe und ich habe viele Jahre und Jahrzehnte mich in der Forschung mit sogenannten Hybriden beschäftigt. Das sind Mischungen aus verschiedenen Tierarten. Ihr kennt wahrscheinlich Maulesel und Maultier, oder? Das ist eine Kreuzung aus Pferd und Esel. Und ich selbst habe mit solchen Mischungen aus verschiedenen Froscharten gearbeitet. Und von daher stammt mein Interesse an Mischwesen. Und Fabelwesen sind ja sehr oft, fast immer, Mischungen aus verschiedenen Tieren. Also wenn ihr zum Beispiel Drachenbilder gesehen habt, dann sehen die vielleicht aus wie eine Schlange mit Flügeln. Oder ihr habt mal einen Greif gesehen. Das ist ein Vogelkopf mit einem Löwenkörper. Und auf diese Weise entstand mein Interesse an Mischwesen. Und von da ist es dann nicht weit zu den Fabelwesen, weil die, wie gesagt, in der Regel Mischungen aus verschiedenen Tierarten sind. Und wenn man sich erstmal mit Fabelwesen beschäftigt und darüber liest, das habe ich dann vor allen Dingen nach meiner Pensionierung gemacht, dann stößt man sehr schnell auf Mythen, also auf Schöpfungsmythen zum Beispiel von indigenen Völkern. Am Anfang vieler Schöpfungen steht bei solchen Mythen immer irgendein sehr seltsames Wesen, eine Mischung aus verschiedenen Tieren. Also die Verbindung von Fabelwesen zu Mythen ist eigentlich sehr, sehr eng.
Sie haben das Buch Rendezvous der Fabelwesen, Drache, Einhorn und Co. zwischen Mythen und Wirklichkeit geschrieben. Was hat Sie dazu motiviert?
Ja, als ich anfing, mich mit diesen Fabelwesen zu beschäftigen und dann eben auch auf die Mythen gestoßen bin, da habe ich gedacht, warum soll ich das einfach alles nur für mich lesen? Wird es sich nicht vielleicht lohnen, das mal zusammenzustellen und auch anderen Leuten zur Verfügung zu stellen? Und da gab es ein kleines Problem. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Internet unter Google geguckt habt nach Drache oder Einhorn oder so etwas. Da kriegt ihr Hunderte von bis Tausende von Antworten. Es gibt unheimlich viele Bücher schon darüber. Und da habe ich mich erst gefragt, ja, sind die Leute überhaupt noch an einem weiteren Buch interessiert? Gibt's das nicht schon alles? Aber was ich dann herausgefunden habe, ist, dass die meisten dieser Bücher und auch Filme, die beschäftigen sich nur mit einem Fabelwesen. Also zum Beispiel nur mit Einhörnern oder nur mit Drachen oder nur mit dem Yeti, diesem Schneemenschen und so weiter. Aber es gibt ganz wenige Bücher, die das mal zusammenfassen und die vor allen Dingen fragen, sind das alles bloß Erfindungen oder stehen dahinter vielleicht doch gewisse Vorbilder von Lebewesen, die es tatsächlich gibt? Und da ich Biologe bin, konnte ich das natürlich recht gut beurteilen und fragen, ja, gibt's ein Einhorn oder gibt's Drachen oder gibt's einen Schneemenschen? Und das ist eigentlich der Ansatz in diesem Buch, dass ich immer versuche zu verbinden, was haben die Leute berichtet über diese Fabelwesen und was gibt es in der Natur tatsächlich?
Was für Fabeltieren beschäftigen Sie sich und welches mögen Sie am meisten?
Beschäftigt habe ich mich mit denen, die in dem Buch vorkommen. Das sind also Drachen, Einhörner, Meeresungeheuer, das Ungeheuer von Loch Ness, der Greif, der Basilisk. Also alles Wesen, die irgendeine Mischung aus verschiedenen Tieren sind. Mein liebstes Fabelwesen ist das Ungeheuer von Loch Ness. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Das soll so eine Art Saurier sein, der seit, was weiß ich, fast 100 Jahren immer wieder berichtigt wird. Die Leute wollen ihn immer wieder gesehen haben in dem See in Schottland. Es gibt inzwischen viele tausend Berichte von Leuten, die sagen, ja, das Tier gibt es. Und obwohl es so viele Berichte gibt, hat noch nie jemand wirklich die Existenz dieses Tieres belegt. Und das, obwohl viele, viele Wissenschaftler mit den tollsten Methoden danach gesucht haben, mit Unterseebooten, mit Helikoptern, mit Schiffen, die mit Kameras ausgerüstet sind, mit Echolot und so weiter. Also es hat wirklich tausende von Versuchen gegeben, Nessie zu finden. Niemand hat es gefunden, obwohl tausende Leute sagen, es gibt es. Und deshalb ist Nessie mein Lieblingstier, weil es so deutlich zeigt, wie gern Leute etwas glauben, was es nicht gibt. Also UFOs ist ein anderes Beispiel. Es hat noch nie jemand die Existenz eines UFOs belegt. Trotzdem glauben Millionen von Leuten an UFOs. Also es ist so ein bisschen diese Irrationalität, die mich fasziniert an Nessie.
Sind Sie abergläubisch, beziehungsweise glauben Sie an all diese Fabelwesen?
Und warum? Nee, ich glaube nicht dran. Nachdem ich mich jetzt so intensiv damit beschäftigt habe und weiß, wie sie zustande gekommen sind als Gedankengebilde, als Fantasiewesen, glaube ich nicht an ihre Existenz, bis mal jemand vielleicht doch beweist, dass es so ein Wesen gibt. Man hat ja immer wieder in der Geschichte Tierarten gefunden, von denen man vorher glaubte, sie gibt es nicht. Kennt ihr das Schnabeltier?
Ja, Schnabel, das kennen wir.
Aus Australien. Das sieht ja aus, als hätte man da einen Entenschnabel an einen Biber genäht, ne? Und das haben die Leute früher auch geglaubt. Als die ersten Präparate aus Australien nach England kamen, da haben die Leute geglaubt, ach, das gibt's nicht, das Tier, das ist Schmu, da hat jemand ein Präparat gefälscht und will uns auf die Schippe nehmen. Aber es gibt's tatsächlich. Das heißt, man hat lange Zeit geglaubt, das Schnabeltier sei ein Fabeltier, bis man nachweisen konnte, es gibt's tatsächlich. Oder es gibt eine ganze Reihe Tierarten, von denen man glaubt, sie sind schon vor Millionen Jahren ausgestorben. Der Quastenflosser ist so ein Beispiel. Da hat man lange geglaubt, er ist seit 70 Millionen Jahren ausgestorben, bis dann irgendwann, ich glaube 1938 oder so war das, da hat man ihn lebend gefangen und seitdem viele Male gesehen. Das heißt, was wir lange Zeit als Fabelwesen vielleicht angesehen haben, kann es tatsächlich geben. Und an solche Tiere muss man natürlich glauben, aber dann sind sie keine Fabelwesen mehr. Aber ich glaube nicht an Einhorn, ich glaube nicht an Drachen, ich glaube nicht an Greife, ich glaube nicht an den Schneemenschen Yeti, bis mir jemand einen eindeutigen Beweis zeigt, es gibt ihn.
Wieso waren und sind Mythen für Menschen denn eigentlich so wichtig?
Ja, Mythen waren vor allem in der Vergangenheit für unsere Vorfahren lange, lange zurück sehr wichtig, weil sie noch nicht dieses Wissen hatten über die Natur, das wir heute haben. Also wenn sie zum Beispiel einen Vulkanausbruch erlebten oder eine Überschwemmung oder eine Trockenperiode oder Blitz und Donner, dann wissen wir heute, woher das kommt. Wir kennen die Naturgesetze dahinter. Aber die Menschen früher wussten das nicht. Und deshalb haben sie geglaubt, dahinter stehen irgendwelche geheimnisvollen Mächte, die das verursachen. Also zum Beispiel Götter oder Dämonen oder eben auch geheimnisvolle Fabelwesen wie Drachen, die Dinge zerstören, die Überschwemmungen hervorrufen, die Tod und Krankheit bringen. Also Mythen sind eigentlich ein Ersatz für Wissen. Und wir erleben das auch in der heutigen Zeit. Es gibt ja Verschwörungsmythen. Also wir sehen das gerade bei Corona wieder. Da behaupten viele Leute, ja, das gibt's gar nicht. Das ist nur erfunden, damit die Regierung uns kontrollieren kann. Bill Gates will uns alle einen Chip unter die Haut impfen und so weiter. Das sind auch Mythen. Das sind Erklärungen von Leuten, die nicht an die Tatsachen glauben. Also Mythen sind, um es nochmal zu sagen, Ersatz für Wissen.
Welche Symbolik verbirgt sich hinter manchen Geschichten und Fabelwesen?
Ja, es ist im Prinzip die Symbolik, die das erklären soll, was die Leute nicht wussten. Also beim Drachen zum Beispiel sagte ich eben, der steht für Zerstörung, für Chaos, für Naturkatastrophen, für Feinde und für Gegner. Also alles, was irgendwie böse ist, dafür muss der Drache als Symbol herhalten. Und bei anderen, wie zum Beispiel dem Einhorn, da ist es eher mehr das Schöne, das Gute, das Reine, für das es steht. Und das sind eigentlich so die beiden Extreme. Auf der einen Seite Symbole für das Gute, auf der anderen Seite Symbole für das Böse. Und da sind Einhorn und Drache typische Beispiele.
Und warum?
man sucht nach Erklärungen und wenn man nicht die wirklichen Erklärungen hat, die wissenschaftlichen Erklärungen, dann sucht man eben nach diesen mythischen Erklärungen und die will man ja irgendwie auch vermitteln und sichtbar machen. Also wenn ich dir jetzt zum Beispiel sage, der Drache steht für was Böses, dann wirst du wahrscheinlich sofort fragen, ja, wie sieht denn so ein Drache aus? Ja, und dann muss ich ihn dir beschreiben und damit wird der Drache sofort zu einem Symbol, so wie ein Zeichen, eine Zahl zum Beispiel, ein Symbol für eine Menge sein kann. Symbole sind also Zeichen für bestimmte Bedeutungen.
Was sind da Vorbilder für Fabelwesen?
Ein einzelnes Vorbild gibt es für kein Fabelwesen. Man kann also nicht sagen, das Vorbild für Drachen sind Saurier oder das Vorbild für das Einhorn ist eine Antilope oder ein Nashorn oder so etwas. Fabelwesen sind immer zusammengesetzt. Sie sind Mischungen. Damit haben wir ja angefangen. Es sind Mischwesen. Wenn ihr euch zum Beispiel jetzt das Einhorn nehmt, das wird meistens dargestellt wie ein kleines Pferd oder ein Esel oder so etwas, hat aber ein einzelnes Horn auf der Stirn. Und es gibt kein Pferd, das so ein solches Horn hat, aber es gibt Antilopen, die haben vielleicht nur ein Horn, weil das andere im Kampf abgebrochen ist. Oder sie sehen von der Seite so aus, dass sie nur ein Horn haben, weil die Hörner direkt nebeneinander stehen. Und so hat man dann diesen Eindruck von einer Antilope und von einem Pferd vielleicht zusammengemischt und daraus ein Einhorn gebildet. Oder man hat Tiere gesehen im Meer, einen großen Blauwal zum Beispiel. Wenn der auftaucht, dann sieht man erst den Kopf. Und dann bläst er seine Fontänen da oben raus. Dann taucht der Kopf weg und dann kommt der Rücken hoch mit der Rückenflosse. Und dann taucht die weg und ganz zum Schluss kommt die Schwanzflosse. Man sieht nie das Tier als Ganzes in seiner vollen Länge. Und daher weiß man nicht, wie er insgesamt aussieht und wie groß er ist. Und daraus haben Menschen dann ein Fabelwesen gemacht. Sie haben vielleicht einen anderen Kopf auf den Rumpf gesetzt oder einen anderen Schwanz dran gesetzt. Und sie haben die Größe maßlos übertrieben. Sie haben gesagt, der ist 100 Meter lang oder so, weil sie nie das ganze Tier in seiner vollen Länge gesehen haben. Also insofern sind Fabelwesen Konstruktionen, Vermischungen aus verschiedenen Tieren. Das ist der eine Grund. Ein zweiter Grund ist, kennt ihr das Spiel Stille Post?
Ja, natürlich.
Da flüstert man ja seinem Nachbarn was ins Ohr und der flüstert das weiter und immer weiter, immer weiter. Und am Ende kommt dann ganz was anderes raus als das, was man am Anfang gesagt hat. Und genauso müsst ihr euch das mit frühen Berichten vorstellen von Leuten, die in fremde Länder gereist sind. Zum Beispiel nach Indien, schon vor Christi Geburt, die Griechen sind dahin gereist. Und die sind dann zurückgekommen und haben von irgendeinem Tier erzählt, was sie in Indien gesehen haben, was es in Griechenland nicht gab. Zum Beispiel Nashorn. Und das, was sie erzählt haben, ist dann von einer Person zur nächsten weitergegeben worden. Es wurde nicht unbedingt aufgeschrieben, sondern es wurde mündlich weitererzählt. Und dabei passiert genau dasselbe wie bei der Stillen Post. Es schleichen sich Fehler ein. Und dann kommt am Ende vielleicht etwas raus, eine Beschreibung von einem Tier, das uns als Fabelwesen erscheint, wo wir sagen, nee, das kann es nun wirklich nicht geben. Aber am Anfang hat der Berichterstatter das auch gar nicht so beschrieben, sondern es ist nur im Laufe der Übermittlung immer mehr verfälscht worden. Und so entstehen auch Fabelwesen.
Was ist ein bayerischer Wolpertinger? Und was sind Mischwesen?
Also Wolpertinger, da weiß wohl jeder, dass das ein erfundenes Tier ist. Das haben die Präparatoren in Bayern aus verschiedenen Bestandteilen von gejagten Tieren zusammengesetzt. Also zum Beispiel die Flügel von der Stockente und den Körper vom Hasen und die Hörner vom Reh und so weiter. Und das haben sie vermischt. Und damit wurde es eben zu einem Mischwesen. Und dann haben sie vor allem Touristen auf die Schippe genommen und haben sie ihnen verkauft und haben behauptet, das seien echte Tiere. Aber inzwischen weiß jeder, dass das zusammengebastelt ist. Und das gibt's aber nicht nur in Bayern, das gibt's in anderen Ländern auch, dass man Tiere erfindet, um vor allen Dingen ausländische Touristen ein bisschen an der Nase rumzuführen. Also Mischwesen ganz generell sind eigentlich alle Tiere oder auch Mischungen aus Mensch und Tier zusammen, wo Merkmale von verschiedenen Lebewesen kombiniert wurden, die es so in der Natur nicht gibt.
In vielen Büchern, wie zum Beispiel bei Harry Potter, spielen Fabelwesen eine große Rolle. Inwiefern hat J.K. Rowling sich was mit den alten Mythen abgekupfert?
Das kann ich nicht sagen. Ich muss gestehen, ich habe nie Harry Potter gelesen. Ich nehme an, dass sie sich da was abgeguckt hat. Aber konkret kann ich dir die Frage nicht beantworten. Es gibt aber auch viele Fabelwesen, sicher auch bei Rowling, die haben die Autoren neu erfunden. Ihr müsst euch zum Beispiel nur die Science-Fiction-Literatur oder Filme mal angucken, was es da an komischen Gestalten gibt, also Mischungen aus Maschine und Mensch oder aus Maschine und Tier. Das sind ja alles erfundene und relativ neu erfundene Gestalten, die man erst konstruieren konnte, als man zum Beispiel Roboter kannte. Also es gibt sowohl Anleihen bei alten Fabelwesen als auch neu konstruierte Fabelwesen.
Bei J.K. Rowling hat sich ja beim Basilisk, der wird ja normalerweise mit Hahnkopf dargestellt, aber die hat so eine normale Schlange eben gemacht, ohne Hahnkopf und so.
Ja, ja. Das passiert oft. Also wenn man sich Fabelwesen anguckt, dann sieht man, dass die Leute sie in verschiedenen Gebieten und auch verschiedenen Zeiten ganz unterschiedlich darstellen. Das hat einerseits damit zu tun, was ich eben schon gesagt habe, durch die Überlieferung werden die nach und nach verändert, so wie bei der Stillen Post. Vielleicht wurde ein Tier früher mal mit Schlangenkopf dargestellt und im nächsten Jahrhundert wird er dann mit Hahnenkopf dargestellt, weil jemand eine Überlieferung falsch verstanden hat. Also es gibt Veränderungen in der Darstellung von Fabelwesen. Es hat aber auch damit zu tun, dass Künstler, und dazu zähle ich jetzt Schriftsteller und Maler genauso, dass die natürlich immer das Bedürfnis haben, was Neues zu schaffen. Die wollen nicht unbedingt das kopieren, was jemand anders schon mal gesagt hat oder anders schon mal gezeigt hat. Die sagen sich, ja, das kennt man ja schon, jetzt kreiere ich mal was ganz anderes. Und dadurch kommen dann auch solche Unterschiede zustande.
In einer Gesellschaft, in der die meisten gar nicht mehr in Fabelwesen und Mythen glauben, wieso sind Fantasiefilme noch so beliebt?
Gute Frage. Habe ich darauf eine Antwort? Ich glaube, es liegt daran, dass wir grundsätzlich vom Geheimnisvollen fasziniert sind. Ich habe vorhin UFOs erwähnt. Wie gesagt, es gibt keinen Beweis, dass es UFOs gibt. Trotzdem glauben unheimlich viele Leute daran, weil sie es einfach spannend finden, dass es so etwas geben könnte. Das wäre doch nochmal etwas, was unsere Gesellschaft nicht weiß. Die Wissenschaft hat so viel enthüllt, hat so viel aufgeklärt, dass viele Leute sich danach sehnen, dass es etwas geben sollte, was noch nicht geklärt ist. Es geht so ein bisschen in die Richtung von Religionen auch. Es glauben ja auch sehr viele Leute an einen Gott oder in anderen Religionen an mehrere Götter. Auch deren Existenz, physische Existenz, ist ja nicht belegt und kann auch gar nicht belegt werden. Trotzdem gibt das den Menschen Trost und Antworten auf viele Fragen, die sie haben, die die Wissenschaft nicht geben kann. Es ist also in meinen Augen die Suche nach etwas Geheimnisvollem, was sich unserem Verstand normalerweise entzieht.
Dankeschön
an Uli. Vielen Dank,
dass wir mit dir ein Interview machen konnten. Das war sehr schön.
Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Auf jeden Fall. Und schöne Grüße an dich.